Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Zu so einem Hobby Rennradfahren gehört ja auch dazu, dass man auch mal mit Schlechtwetter umgehen muss. Und ja, Regen gehört leider dazu und das haben wir alle in diesem Frühjahr besonders schmerzlich erfahren müssen. Ich weiß nicht, wo ihr alle so in Deutschland verteilt eure Touren dreht, aber zumindest bei uns in Stuttgart oder auch im Raum Frankfurt, ja, mussten wir doch die Regenradare einige Male sehr genau studieren. Und nicht immer ließ es sich vermeiden, dann nicht doch mal nass zu werden. Und mein Kollege Moritz, der nickt hier schon andächtig.
Servus zusammen.
Hi Moritz. Ja, dich hat es kürzlich auch dann doch mal ganz schön im Regen erwischt. Du hast dann auch auf Instagram ein Reel dazu veröffentlicht, wo du versucht hast, dem Regen zu entkommen. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
Mhm. Ja, genau. Hi, Erik. Ja, es war irgendwie so, das kennen wahrscheinlich alle. Man sieht die Wolken am Horizont, man sieht das Verderben immer näher kommen und versucht noch, also eigentlich wollte ich eine völlig andere Runde fahren, aber dann bin ich halt von dem Track, der auf dem Computer lief, den habe ich dann auch beendet und habe gesagt, komm, du fährst jetzt einfach dahin, wo es hell aussieht und versuchst dem irgendwie so mit Windrichtung und so weiter aus dem Weg zu gehen, aber das ja hat nicht geklappt. Hinterher kam die volle Dusche und gestern direkt wieder. Und es waren wirklich nur, also es ist wirklich der Klassiker, 5 Minuten und es war 5 Kilometer von zu Hause, aber einmal Vollgas.
Mhm. Aber das Phänomen kenne ich. Ich hatte das auch am Samstag jetzt sogar, also vor 2 Tagen, wo wir jetzt hier heute aufnehmen, losgefahren und gedacht, boah, Gravel-Runde gemacht, fährst hier so ein bisschen rum und dann nachher noch bei Frankfurt in den Wald am Flughafen. Und dann sah ich aber schon diese dunkle Wolke, diese einzelne, so Richtung Flughafenwald ziehen. Und dann habe ich in meinem Kopf so die Stadtkarte und Landkarte aufgemacht und überlegt, okay, gut, wo fährst du jetzt lang? Weil da kommt es garantiert mächtig runter. Und sah dann nachher bei Strava sehr lustig aus, weil ich dann irgendwie so ein bisschen kreuz und quer gefahren bin. Aber trocken geblieben. Also es lässt sich vermeiden mit dem Regen.
Das ist ja eigentlich auch das Lustige. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ist das eigentlich ein geiles Thema? Ja, ist das was, wo die Leute sagen, geil, ey, Podcast-Folge über Regen, höre ich mega gerne, da mache ich mir noch einen Tee und setze mich irgendwo hin und mach's mir richtig gemütlich. Wahrscheinlich nicht, aber du hast ja schon völlig richtig gesagt, das ist halt, da kommt man irgendwie auch nicht drum herum. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das irgendwie so ein bisschen nutzwertig auch aufmachen. Was kann man tun? Und der erste Impuls ist ja immer zu denken, richtige Bekleidung und so weiter. Und wir werden da gleich natürlich auch noch drüber sprechen. Aber ich finde tatsächlich, der erste Tipp, den ich dann immer habe, ist dieses Mal versucht, einfach dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und im schlechtesten Fall hat man dann nur, also klar, im schlechtesten Fall klappt's nicht und man wird dann doch von oben nass, aber also wenn man ein bisschen Glück hat, kommt man ja wirklich komplett drumherum oder man hat nur, dass die Straße nass ist. Also das sind so die Sachen, finde ich, die man da haben kann. Aber ist, wie du gesagt hast, es kann erstaunlich gut klappen.
Ja, und Regen ist ja auch nicht gleich Regen, ne? Also das gibt's ja auch in allen möglichen Varianten. Mich selber stört jetzt auch gar nicht so, dass ich selber nass werde. Mich stört, dass ich danach mein Rad halt einfach putzen muss. So. Wo man halt im Trocknen irgendwie sagen kann, ja komm, da kannst du alle 2, 3, 4 Wochen mal das Rad ein bisschen pflegen nach einer Regenfahrt. Da weißt du halt, danach muss ich nochmal, ich sag jetzt einfach mal, 1/2 Stunde investieren und Lappen und Pflegemittel in die Hand nehmen und den Renner wieder vorzeigbar machen. Weil geht ja nicht nur um Optik, da geht es ja auch dann um Verschleiß, um Rost, um ja, Korrosionsschutz, alles sowas.
Ja, also ich weiß gar nicht. Also ich finde den Moment, in dem der Regen dann einsetzt oder wenn man dann wirklich auch komplett durchnässt ist, den finde ich jetzt schon auch nicht so prall. Also für mich ist schon, also dieses der Spaß 2, wie man sagen kann, der setzt dann nicht erst ein, wenn das Fahrrad geputzt werden muss, sondern durchaus auch vorher.
Okay. Aber du weißt ja, ich sage immer so gerne, im Regen sind nur die ersten 200 Meter schlimm. Danach ist eigentlich egal. Wenn der Hintern einmal so richtig durchgenässt ist, dann kannst du eigentlich auch weiterfahren.
Ja, das stimmt schon. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, den Satz hat Erik mal gesagt, als wir auf einer gemeinsamen Schwarzwald-Tour waren, 3 Tage mit leichtem Gepäck, und da war der letzte Tag eben total verregnet, und ich habe dann beim Frühstück immer schon angefangen von wegen hier und die Deutsche Bahn und so, kann man da nicht irgendwas machen, weil ich echt keinen Bock hatte. Und dann hat Erik eben gesagt, ja, ach, schlimm sind doch eigentlich nur die ersten 200 Meter. Und
habe ich ja, recht behalten?
Es war dann tatsächlich so, muss man sagen. Es war dann irgendwie schon auch ein ganz cooler Tag. Wir sind dann, was der letzte, es waren so 100 oder so, gell? Ja. Knapp 100 nochmal. Und eigentlich von vorne bis hinten im Regen und pitchnass sind wir dann noch gefahren. Und unterm Strich war es schon auch ganz okay, gebe ich zu. Aber ich träume jetzt auch nicht nachts von dem Tag, muss ich auch zugeben.
Ja, wir hatten ja kürzlich den perfekten Rennradtag im Podcast besprochen, und ich glaube, da hat keiner jetzt was von der Regenfahrt erwähnt.
Das ist sehr
Ich meine
richtig.
Da so Worte wie Sonnenschein und warm und trocken rausgehört zu haben.
Ja. Aber das Lustige ist, dieses Schlimm sind bei Regen nur die ersten 200 Meter. Das ist ja so einer von diesen vielen Sprüchen, diesen unglaublich starken Sprüchen, die man in diesem Kontext ja hört. Oder gibt es doch auch hier diesen Klassiker, nur die Harten kommen in den Garten, und weiß nicht, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also Klugscheißer-Modus ist da ganz vorne bei dem Thema auch.
Ja. Aber das ist doch ein schönes Stichwort. Kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wollen wir doch mal bei der Bekleidung einfach mal anfangen. Also wenn du jetzt losfährst und zumindest weiß, es könnte unterwegs regnen, da bereitet man sich ja eigentlich schon drauf vor. Also doof ist ja, wenn man in den Wetterbericht guckt und sieht, na, das könnte regnen, ach, ich ziehe einfach kurz an, das wird schon nicht so schlimm werden.
Also ja, so diesen
Klassiker, wie bereitest du dich auf so eine Regenfahrt vor?
Wenn man die Regenjacke dabei hat, dann regnet's nicht. Das ist ja auch so ein Spruch oder so eine Philosophie. Ja, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin gebürtig aus Wuppertal, was ja den Ruf hat, durchaus auch schon mal ein übles Regenloch zu sein. Und früher bin ich tatsächlich auch noch mehr im Regen gefahren, sehr viel mehr. Und da kam man irgendwie auch gar nicht so drum herum, wenn man trainieren wollte. Und wenn man gesagt hätte, ich trainiere halt immer nur, wenn gutes Wetter ist, dann hätte man vergleichsweise wenig trainiert. Und so wie jetzt heute mit Swift und so auf der Rolle gefahren werden kann, das gab's damals, früher gab's das jetzt noch nicht so. Und ja, also eine Regenjacke gehörte da irgendwie einfach immer zur Ausstattung dazu. Und was ich gut finde, das hatten wir auch letztes Jahr mal im Test, das sind diese sehr leichten Regenjacken. Also man kann ja unterscheiden zwischen diesen richtigen Regen, krassen Megapellen, die halt auch echt wirklich richtig gut trocken halten, und dann diesen eher leichten, weiß nicht, also ich will die jetzt auch nicht abwerten, aber halt
für Nieselregen gemacht.
Eher Nieselregen oder so halt für den Notfall gedachten Jacken. Und so von diesen Notfalljacken, von denen, da habe ich jetzt immer eine dabei eigentlich, wenn es regnen könnte.
Mhm. Ja, bei mir eigentlich genauso. Also wenn es jetzt schon so richtigen Starkregen hat, dann überlege ich schon manchmal, fahre ich jetzt heute wirklich? Aber wenn ich mich dann doch zu durchringe, ja, Regenjacke. Am besten finde ich immer, farbig sollte sie sein. Das ist mir persönlich immer recht wichtig. Früher war ich auch nur so der Typ, der immer komplett in Schwarz gefahren ist. Aber ja, einfach aus Sicherheitsgründen. Man wird irgendwann älter und weiser. Farbige Regenjacke, knallgelb oder orange oder...
Ja, sehe ich genauso.
Irgendwie sowas. Ich finde, sie sollte auch einigermaßen sportlich geschnitten sein. Also so ein Windsegel will ich irgendwie auch nicht haben, was mich irgendwie 3 km/h langsamer macht. Und die große Herausforderung, also was wirklich eine gute Regenjacke, finde ich, von einer mäßigen Regenjacke unterscheidet, ist so die Atmungsaktivität. Also dass du nicht durch deinen eigenen Schweiß dann sowieso unten drunter nass wirst, sondern einigermaßen trocken und damit auch warm bleibst letztlich.
Ja, wobei meine Erfahrung ist, wenn es dann mal richtig regnet und wenn man jetzt nicht nur so in den ganz kurzen Schauer kommt, den man ja auch immer irgendwo unter der Brücke oder irgendwo unter einem Baum abwarten kann, wenn es jetzt wirklich sich einregnet und man fährt, früher oder später ist man ja auch irgendwie nass. Und das ist entweder, weil es dann doch irgendwie durchgeht oder weil es oben in den Nacken reinläuft oder so und sich dann langsam ausbreitet oder weil halt tatsächlich dann auch bei aller Atmungsaktivität man dann halt ja eben doch auch einfach schwitzt. Also, und da gibt es natürlich Unterschiede. Manche Jacken können das halt echt besser und manche können das ein bisschen schlechter, aber also es ist ja immer wenn es regnet, wirst du auch nass, egal was es genau ist.
Ja, die Frage ist eigentlich nur, wirst du irgendwann kalt, finde ich. Also das ist ja das, was die richtig guten Regenjacken einfach schaffen, dass du länger warm bleibst und nicht frierst und nicht auskühlst, weil das ist das, was dann wirklich unangenehm wird. Also was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also das ist natürlich auch der Unterschied. Ich finde es im Sommer, im Herbst und im Frühling erheblich weniger schlimm, mal in den Regen reinzukommen oder ein bisschen kälter oder ein bisschen nass zu werden. Im Winter, wenn du halt echt, du hast 3 Grad oder so und dann regnet es noch und das ist so an der Grenze zum, manchmal finde ich sogar, wenn es dann Schnee ist, ist es schon wieder cool. Aber so um die 3 und 5 Grad und Regen und so, da bin ich mittlerweile doch sehr verweichlicht, muss ich sagen, und versuche das wirklich zu vermeiden.
Was würdest du sagen, muss man für eine gute Regenjacke ausgeben? Also da gibt's ja welche, die kosten ja, weiß nicht, 300-400 Euro.
Ja, pauschal ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Es gibt auf jeden Fall, also es kommt halt mega auf dieses Fahrverhalten an. Da kann man es, glaube ich, auch schon dran festmachen. Wir hatten jetzt vor kurzem, hatten wir ja die Ausgaben, die als Rennradfahrer getätigt werden müssen oder nicht. Und wo kann man Geld sparen und was kann man sich vielleicht auch schenken oder halt muss man nicht sofort kaufen. Und da habe ich zum Beispiel die Regenjacke auch genannt, als muss nicht sofort gekauft werden, wenn man jetzt nicht gerade ein 365 Tage im Jahr Fahrer oder Fahrerin ist oder halt Pendler oder so. Also wenn man weiß, das ist jetzt mein gutes Wetterhobby oder irgendwie so, dann kann man sich die 200 Euro oder 300 Euro, die es ja schon kostet, wenn man wirklich ein gutes Produkt haben will, kann man sich dann auch erstmal sparen. Wenn man allerdings wirklich auch weiß, ich komme in den Regen, dann muss auch eine Regenjacke her, weil sinnvoll sind die natürlich schon.
Ich habe tatsächlich jetzt auch so an die Pendler gedacht. Es gibt ja auch viele bei unseren Hörerinnen, Hörern oder auch Lesern, die mit dem Rennrad oder Gravelbike jeden Tag zur Arbeit fahren. Und ja, jeden Tag, das schließt halt auch ein, dass es da auch mal regnet und dass man sich dann halt, man kann ja nicht beim Chef anrufen und sagen, du Chef, ich habe keine Regenjacke, ich würde halt zu Hause bleiben, ist okay, oder? Funktioniert, glaube ich, in den seltensten einen Fällen.
Toleranten Chef dann.
Braucht einen sehr toleranten Chef, ja.
Also wo ich so ein bisschen immer hin und her schwanke, ist die Regenhose. Also weil ich glaube, Regenjacke, das muss dann schon irgendwann ab einer gewissen Radsportaktivität oder Frequenz muss das dann schon sein. Und Regenhose ist halt immer so eine Sache, weil, aber da beißt sich die Katze insofern wieder in den Schwanz, weil da zwei Gegensätze miteinander konkurrieren. Nämlich einerseits, was ist wirklich sinnvoll für Regenschutz? Dann ist die Regenhose natürlich mega wichtig. Und dann ist aber dann doch die Eitelkeit von uns Rennradfahrern ein entscheidender Punkt, weil Regenhose finde ich immer unfassbar unsexy und unsportlich und irgendwie da denke ich wieder hier, nur die Harten kommen in den Garten und so und dann denke ich, das ist doch was für Mountainbiker oder so.
Du meinst jetzt diese langbeinigen Hosen, die man am besten unten noch mit einer Fahrradklammer an der Wade festmacht,
also, dass es in die Kette kommt. Wie diese richtige Regenüberhose. Also, dass du gar nicht mehr dieses Lycra und hauteng auf der Haut hast, sondern die äußere Schicht ist wirklich quasi auch so regenjackenähnlich, sage ich mal. Da tue ich mich tatsächlich schwer, obwohl es natürlich auch mega sinnvoll ist.
Ja. Also, so eine Hose würde ich tatsächlich selber, glaube ich, auch nicht anziehen wollen, ohne dass ich jetzt eine schon jemals anhatte. Ich denke bei Regenhosen eher so, es gibt ja auch lange oder kurze Fahrradhosen, also wirklich hauteng geschnitten, die dann auch jetzt nicht total wasserfest sind, aber durchaus auch Sprühregen abhalten, Spritzwasser, was von der Straße kommt, was halt nicht gleich auf die Haut durchkommt.
Sowas hatte ich gestern an in diesem 5-Minuten-Regenschauer und da war es das halt auch. Also klar, Sprühregen, Nieselregen, das, was du gerade erwähnt hast, gar kein Problem. Aber wenn es dann richtig plattert, dann ja, dann hebt die halt auch nicht.
Ja.
Nach meiner Erfahrung.
Ja, ich habe auch eine kurze Hose, die so in die Richtung geht und die ziehe ich auch an, wenn ich weiß, so, ja, das ist so wechselhaft, das Wetter, und es könnte zwischendurch auch mal wieder trocken werden, weil man dann halt nicht den Rest der Fahrt in dieser nassen Hose fahren muss, die dann doch am Körper ziemlich lange braucht, um wieder trocken zu werden, sondern die ist wirklich, wirklich schnell trocknend und das funktioniert auch ganz gut. Ja.
Also was denke ich, also ich glaube, einer Wahrheit muss man, glaube ich, ins Auge gucken, wenn es halt einfach richtig, richtig regnet und auch Dauer regnet und auch von unten dann auch noch was kommt, dann ist es halt schwierig, dauerhaft einfach trocken zu bleiben. Also jetzt haben wir die Jacke gehabt, jetzt haben wir auch die Hose gehabt. Das Gleiche gilt ja auch für Überschuhe. Das ist ja so ein ganz typisches Ding, was mit Regen ja auch assoziiert wird. Ab einem gewissen Feuchtigkeitslevel findet das Wasser seinen Weg. Also das ist ja auch alleine, selbst wenn die super abschließen, die Schuhe, die Überschuhe meine ich jetzt natürlich, dann fließt es ja, oder die Feuchtigkeit saugt sich dann ja so durch die Hosenbeine auch dann irgendwie so ihren Weg nach unten und irgendwann kommt es halt auch an. Und deswegen also würde ich jetzt mal die steile These aufstellen, einen 100-prozentigen Regenschutz, dass man quasi wie so ein Taucher oder so nicht nass wird quasi, das gibt's halt beim Fahrradfahren dann auch nicht. Deswegen muss man die Lösungen für sich finden, die am trockensten sind und mit denen man dann am besten und vor allen Dingen, genau wie du eben gesagt hast, dann doch auch am wärmsten durch die Tour kommt. Und ja, in der Regel fährt man da ja auch. Also es ist natürlich doof bei Events, halt bei, wenn du einen Radmarathon hast und es regnet schon am Start und du weißt, jetzt kommen halt 200 Kilometer. Das ist natürlich doof. Oder diese Radreise, die wir da gemacht haben, wo du weißt, du musst halt auch wieder nach Hause. Das ist halt so. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sprechen wir ja vor allen Dingen über so die normale Trainingsrunde, auf der man einen Schauer abkriegt. Und ich glaube, da muss man halt was für finden, dass man das bestmöglich und warm dann eben übersteht und nach Hause kriegt. Und ja.
Ich glaube, bei den Überschuhen, also da schwöre ich total auf die Velo-Toes. Also diese Gummi-Socken sind es ja eigentlich, die sind ein bisschen frickelig anzuziehen, weil man muss die erst quasi anziehen ohne Schuh. Dann krempelt man die am Knöchel hoch, zieht dann den Schuh an und zieht die dann von oben über den Schuh drüber. Anders funktioniert es nicht. Man kriegt die nicht über den Schuh gezogen, wenn man mit dem Fuß schon drin ist. Und die sind meiner Erfahrung nach schon, die kommen so dieser 100-prozentigen Wasserdichtigkeit schon sehr, sehr nah. Man hat aber danach so ein bisschen weil natürlich auch keine Luft nach außen dringt, hat man immer so ein bisschen hinterher Schweißfüße, Schweißsocken. Also feucht sind die Füße danach trotzdem, aber nicht durch den Regen, sondern durch den Fußschweiß quasi.
Und wenn man jemanden nicht mag, dann schickt man derjenigen Person dann eben diesen...
legt man Judas Kopfkissen.
Legt man Judas Kopfkissen, genau.
Boah, Igitt.
Ja.
Handschuhe gibt's ja auch, wasserfest. Aber auch da, glaube ich, sind wir uns einig, die meisten Handschuhe kannst du irgendwann so richtig auswringen. Also das ist immer schön, wenn man dann so eine Faust macht beim Regenfahren und dann das Wasser da so richtig fließend rausläuft.
Ja, also was ich lustig finde, wir müssen ja auch mal nicht nur sagen, alles ist total doof, weil Rennradfahren im Regen kann ja auch seine Faszination haben. Dieses Gefühl, wenn man die Handschuhe so auswringt und dann kommt das Wasser daraus, ist ja eigentlich schon auch ganz lustig. Ja. Genauso finde ich das, wenn der Schuh so voller Wasser ist, dass man das Gefühl hat, dass beim Pedalieren im Schuh tatsächlich das Wasser auch so ein bisschen nach vorne und hinten halt so hin und her geht. Das finde ich auch sehr, sehr lustig.
Und wenn das Fußgewölbe dann in diesem Wasser so ein bisschen schmatzt.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja.
Ja. Also eine gewisse Faszination hat es auch. Und eine Sache, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich hatte ja zumindest die Eitelkeit schon mal angesprochen. Mhm. Und wenn man jetzt in einen Sommerregen jetzt käme zum Beispiel und man fährt in kurzer Hose und dann sind die Muskeln so richtig schön irgendwie mit Feuchtigkeit überzogen, das finde ich, das sieht schon auch eigentlich ganz gut aus. Mhm.
Da wäre auch mein Pro-Tipp, rasierte Beine, da perlt das Wasser deutlich besser ab.
Das stimmt natürlich, ja.
Also habe ich mal von einem Freund erfahren. Mhm. Ja. Ansonsten ein Tipp, den ich noch nennen würde, ist Thema Smartphone. Hat man ja irgendwie doch heutzutage immer dabei, allein schon, falls doch mal irgendwas ist. Ich habe mir so eine kleine, ja, weiß nicht, gab es bei Amazon irgendwie mal 5 Stück für viel zu wenig Geld eigentlich, die dann so wasserdicht sich verschließen lassen, so kleine Tütchen. Und da kommt dann, ist genau groß genug, damit quasi das Handy da reinpasst. Und dann, ja, also so ein, weiß nicht, 1.000-Euro-Telefon will man ja auch dann nicht irgendwie in der Trikottasche da mit Wasser und Dreck und allem zusiffen.
Wobei das ja auch durchaus an trockenen Tagen sinnvoll ist, weil man ja auch Schweiß abgibt und Schweiß und Salzwasser in dem Fall dann ja sogar, greift das Telefon natürlich auch durchaus an und auch die Buchsen und so. Also von daher, also so eine wasserfeste, ob das ein Plastiktütchen ist oder ob das ein wirklicher Handycase ist oder so, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm.
Würdest du weiße Socken im Regen anziehen?
Hatte ich ja kürzlich in diesem Reel, von dem du gesprochen hast, da hatte ich ja leider auch noch Socken an. Da war natürlich nicht geplant, in den Regen zu kommen. Ich finde schwarze Socken beim Fahrradfahren ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Ich trage die auch immer nur mit Todesverachtung. Aber die sind natürlich gerade bei schlechtem Wetter, bei Regen oder so, sind die natürlich sinnvoll, weil also die Socken, die ich da an dem Tag anhatte, wo ich in den Regen gekommen bin kürzlich, die sehen natürlich nicht mehr so aus wie vorher, auch wenn sie dann in der Wäsche waren. Mhm.
Ich habe auch mal versucht, meine angegrauten Socken, die weiß waren, mal so mit Bleichmittel und was es da alles gibt, mal wirklich wieder weiß zu kriegen. Funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Also wenn da jemand einen richtig guten Hack hat, dann schreibt uns bitte.
Unbedingt. podcast@roadbike.de.
Ja. Stichwort weiße Socken.
Ja.
Genau. Einen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, beim Fahren im Hochgebirge, mir ist das mal am Col d'Isoire passiert. Wir wussten, ja, da könnte es wahrscheinlich regnen. Wir sind noch im Trockenen hochgekommen und auf der anderen Seite Richtung Norden, wer die Abfahrt kennt, da ging dann der richtige Wolkenbruch los und ich habe das halt vorher völlig unterschätzt, wie kalt es in so einer Abfahrt werden kann. Und ich habe wirklich auf der Geraden, also die Straße war klatschnass, ich habe auf der Geraden bei 40 km/h gebremst, nicht weil ich irgendwie Angst hatte, sondern weil mir einfach schweinekalt wurde und ich so gezittert habe und weil ich einfach diesen Fahrtwind reduzieren wollte. Also das wäre auch nochmal so ein Hack, wenn man wirklich in den Bergen unterwegs ist und weiß, es könnte heute nass werden, dann wirklich auch eine dicke Jacke einpacken und vielleicht auch eine dickere Mütze irgendwo noch am Rad oder am Körper mit hochschleppen, weil das macht sich in der Abfahrt echt doppelt und dreifach bezahlt, dass man das dabei hat.
Das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Im Hochgebirge kann das Wetter ja unglaublich schnell umschlagen und man sieht es natürlich nicht. Und vielleicht ist eben, genau wie du sagst, auf der anderen Seite von der Passhöhe herrschen ganz andere Bedingungen. Gleichzeitig möchte man aber natürlich, wenn man den Berg hochfährt, nicht so viel mit sich mitschleppen. Und ich fände es auch einfach immer super unangenehm, wenn du so eine zusammengerollte Wurst dann noch hinten im Trikot irgendwie da hoch, und das hüpft dann ja auch so. Und wenn du dann noch, dann hast du noch dein Telefon dabei und noch Riegel und was weiß ich. Und also das ist wirklich ein total zweischneidiges Schwert, aber im Zweifel sollte man das tatsächlich dann lieber zu viel dabei haben als zu wenig, weil genau wie du sagst, ich hatte das auch mal erlebt bei einem, also ich habe schon beide Extreme gehabt. Ich habe schon in den Alpen mal, war ich viel zu warm angezogen, weil ich für alle Eventualitäten vorbereitet sein wollte und auch total vollgepackt und bin dann grandios eingegangen. Aber ich hatte auch schon im Schwarzwald, dass ich einen Radmarathon abbrechen musste, weil ich halt kurz losgefahren bin und nur Armlinge und Weste dabei hatte. Und dann hat es so geregnet, dass es genau wie du sagst, in der Abfahrt dann einfach so kalt wurde, dass man danach auch nicht mehr wirklich warm wird halt. Mhm. Und Ja. Das ist eine schwierige Kiste. Ich glaube, zum Thema Wetter und dann richtig anziehen oder einen Wetterbericht richtig lesen oder die, weiß ich nicht, die Götter ansprechen und auf seine Seite ziehen, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen.
Ja, ja. Aber ich bin auch vor 2 Jahren den Stelvio gefahren und hatte, also im Tal waren, weiß ich nicht, 20, 25 Grad, aber die Vorhersage war oben 3 Grad und Schneeregen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und ich bin wirklich im kurzen Sommertrikot mit auch noch offen, bin ich hochgefahren, weil mir einfach tierisch warm war und ich auch ein bisschen Dampf machen wollte. Und ich musste oben wirklich, habe ich irgendwie aus der Trikottasche dann Winterjacke, Regenjacke, Handschuhe, Beinlinge, Armlinge, alles vorgekramt. Also ich bin da wirklich wie so ein Packesel da hochgefahren. Ich wäre natürlich eine halbe Stunde schneller gewesen, hätte ich das alles nicht
mitschleppen
müssen.
Mindestens.
Mindestens. Aber dafür war es dann auf der Abfahrt. Ich hatte da aus meiner Isoar-Erfahrung gelernt und dadurch war die Abfahrt immer noch kalt und unangenehm, aber bei weitem nicht so schlimm wie damals.
Also ja. Der älteste Trick ist natürlich auch noch in solchen Fällen, sich die gute Zeitungspapier unter das Trikot zu stopfen. Aber ja, wenn es kalt ist, ist es kalt.
Ja. Lass uns doch mal über Material sprechen. Also was kann man denn so am Fahrrad selber machen, um bei Regen besser, sicherer, spaßiger, wie auch immer man das nennen möchte, unterwegs zu sein?
Also was ich im Winter eigentlich durchgängig montiert habe, sind Schutzbleche. Also es sind zwar nur so Ansteckschutzbleche ist vielleicht das falsche Wort. Also die werden dann schon so mit so Riemen und so weiter befestigt. Und es ist jetzt nicht nur hingeklickt und innerhalb vom Sekundenbruchteil wieder weg. Also schon so ein bisschen stabiler, aber keine fest installierten. Also im Sinne von irgendwo festgeschraubt jetzt richtig. Aber Schutzbleche, finde ich, sind absoluter Gamechanger. Da sind wir wieder bei der Eitelkeit, sehen natürlich jetzt nicht übertrieben sexy aus, aber wenn der Unterschied ist, oder wenn die Frage ist, fährst du oder fährst du nicht, und fährst du nicht, weil du zu schön dafür bist, oder fährst du und nimmst halt das in Kauf, dann würde ich halt schon sagen, fährst du lieber und dann nimmst du halt die Schutzbleche in Kauf.
Ja, die sind ja echt, wenn man sich die einmal so ein bisschen eingestellt hat für sein Rad, sind die ja wirklich in, weiß ich nicht, 2 Minuten dran geklippt. Also das ist ja wirklich, wirklich easy.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die man beachten sollte. Ganz oft sieht man ja diesen Ass-Saver, den Spritzschutz am Arsch, der einfach nur so am Sattel eingeklemmt wird. Der ist halt tatsächlich nicht mehr, sage ich mal, als dieser Arschschutz. Das ist natürlich schon ganz nett, weil wenn die Hose nass ist und wenn es dann irgendwie die Feuchtigkeit, die kriecht dann ja einfach durch die ganzen Klamotten und dann eben auch in den Körper. Und wenn man eine weiße Radhose hat, ist natürlich ein pitchnasser Hintern auch jetzt ja semi optimal. Aber ich finde diese, ja, die können halt eben nicht mehr. Die halten halt wirklich nur den allergrößten Hintern trocken, sage ich mal. Und aber an Schuhe und so weiter, also das wird ja trotzdem alles nass. Die Füße sind dann kalt und so. Also diese Dinger, die sind schon cool, und aber halt eben Notlösungen. Und für mich ist der Gamechanger beim Schutzblech, wenn es so weit heruntergezogen ist, hinten vor allen Dingen, dass es eben, also ganz viele von diesen Schutzblechen, die hören ja quasi an den Sitzstreben, oder sie sind vielleicht noch so ein bisschen weitergezogen als die Sitzstreben, aber die gehen halt nicht ganz runter bis zum Tretlager. Und dann ist nach meinem Gefühl, nach meiner Erfahrung, ist dann halt das Problem, dass das Wasser vom Reifen in dieses Schutzblech reingetragen wird und dann tropft es von oben, also da, wo die aufhören, ich sag mal, kurz hinter dem Sitzstreben, tropft es dann eben von oben in die Schuhe rein. Und der Gamechanger ist, wenn das Schutzblech halt so gewählt ist, dass es bis ganz runtergezogen ist, bis zum Tretlager, dann geht das Wasser einmal da durch und tropft dann von Tretlager eigentlich direkt auf die Straße. Mhm. Wenn es richtig regnet, sind die Schuhe natürlich so oder so nass und die Füße kalt. Aber wenn es eben so an der Grenze ist, dann kann das den Unterschied ausmachen zwischen, also es dauert halt einfach länger, bis dann die Schuhe nass sind. Deswegen, wenn Schutzblech, dann mein persönlicher Tipp auch eins, was durchgezogen ist, hinten bis zum Tretlager.
Mhm. Finde ich, gilt auch beim Hinterreifen, gerade wenn man jetzt mit Leuten in der Gruppe trainiert. Man will einfach nicht den Siff des Vordermannes ins Gesicht kriegen. Und da finde ich das auch immer gut, wenn Schutzbleche wirklich sehr weit runtergehen und hinten dann noch wie so eine Lippe fast schon auf der Straße schleift. Natürlich nicht ganz, aber weil dann einfach dieser Spritzbereich viel, viel kleiner wird. Ja.
Ja,
ich finde diese S-Saver, ich selber, ich habe auch einen im Keller zu liegen, aber ich benutze den eigentlich nie, weil ja, das ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Es kommt tatsächlich ja immer drauf an, also wie es jetzt gerade regnet, und wenn es ein Event ist oder so, dann ist es ja wieder so eine Sache. Wenn es der Ötztaler Radmarathon ist oder so, wo du am Start stehst und du weißt, es wird halt irgendwie am Anfang, vielleicht ist die Straße noch nass oder so, dann den Spritzschutz hinten dran zu haben, aber jetzt nicht das ganze Fahrrad noch mit Schutzblechen oder so zu verunstalten, da kann sowas schon funktionieren, aber es ist für mich kein gleichwertiger Ersatz oder keine dauerhafte Lösung im Alltag.
Das stimmt natürlich. Also bei so einem Event, ja, da würde ich dann zumindest drüber nachdenken, ob ich ihn montiere. Ja. Ich meine, kostet mich ja nichts, den dran zu machen, und ich habe da keinen aerodynamischen Nachteil oder Gewichtsnachteil. Ja.
Also was, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ist, ist auch das Thema Sicherheit, was du eben angesprochen hast mit der schwarzen Regenjacke. Regen bedeutet ja fast immer auch irgendwie schlechteres Licht, dunklere Bedingungen, verkürzte Sichtweite. Deswegen Licht einfach ans Fahrrad. Also wenn schon nicht vorne, dann aber mal mindestens hinten.
Mhm.
Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, und heutzutage mit diesen kleinen USB-Anstecklichtern, die ja auch mit so einem kleinen Gummizug einfach innerhalb von 10 Sekunden montiert sind. Das ist auch eine Sache, wenn man jetzt nicht gerade im Rennen unterwegs ist oder so, wenn man es vielleicht weglassen will oder so, aber dann im Training, im normalen Training, das tut keinem weh, und im Gegenteil kann eben zur Sicherheit entscheidend beitragen.
Die gibt's ja auch mittlerweile schon STVO zugelassen. Ich muss sogar sagen, ich fahre eigentlich, außer jetzt beim Event, fahre ich eigentlich immer mit so einem Ding und habe das eigentlich auch immer an.
Das wäre die Frage, ist das auch immer an?
Ja. Mhm. Also bei mir halt in Frankfurt am Main, gerade so unter der Woche, wenn ich dann abends noch meine Feierabendrunde drehe, fahre ich halt dann, wenn die Leute im Auto alle so auf dem Weg nach Hause sind und mit den Gedanken schon vielleicht ganz woanders, und da einfach nochmal besser gesehen zu werden, auch bei hellstem Tageslicht. Auch da wieder, ne, ich habe es jetzt nicht auf die Waage gelegt, aber das wiegt vielleicht 30, 40 Gramm.
Mhm. An denen soll es nicht scheitern.
An denen soll es, bei mir scheitert es an denen nicht, bei anderen vielleicht, aber bei mir zumindest nicht. Ja.
Was ich ganz praktisch bei den Leuchten finde, das hat jetzt nicht unmittelbar mit Regen zu tun, aber viele von denen können ja heutzutage dank eines Bewegungssensors auch anzeigen, wenn man bremst. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz nettes Feature, wenn man in der Gruppe fährt und man sieht irgendwie, der vor einem bremst, oder auch in der Abfahrt hinter jemandem her, dann kann man anhand dieses Bremslichts dann irgendwie auch ganz gut einschätzen, wie man selber da runterfahren will. Das ist, also es ist nicht nur die Sichtbarkeit, die ein Aspekt ist, sondern auch dieser Bremslichtfaktor kann helfen.
So ein Teil hatte ich mal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch einen Felgenbremsrenner hatte, konnte man das so hinten an die Bremse, an den Seilzug quasi dran klemmen. Und wenn du dann gebremst hast, hat es den quasi zusammengedrückt und dadurch geleuchtet. Mhm. Das hat aber den Nachteil, du musstest so viel mehr Kraft am Bremshebel aufbringen, weil du auch noch diese Klammer quasi zusammendrücken musstest. Mhm. Das habe ich montiert, habe mal so zu Hause dreimal an der Bremse gezogen und gedacht, nee, damit willst du nicht fahren.
Aber wo wir beim Thema Material und auch ein bisschen Sicherheit sind und Regen, da ist die Scheibenbremse natürlich auch ein Gamechanger irgendwo. Also Scheibenbremse gegenüber der Felgenbremse.
Ja, du hast halt bei der Felgenbremse das Problem, wenn du so richtig im strömenden Regen fährst und du bremst, weil eine Kurve oder eine Kreuzung oder irgendwas kommt, du kannst wirklich 3 Sekunden mitzählen. Und dann merkst du erst, wie die Bremse greift, weil dieses Wasser von der Felge erstmal einmal runtergebremst werden muss.
Und das ist bei der Scheibe, die ist natürlich auch das Wasser drauf. Und der Nachteil der Felgenbremse, der Nachteil der Scheibenbremse ist natürlich diese enorme Lärmentwicklung. Also da merkt jeder, ob du jetzt gerade bremst, da brauchst du auch kein Bremslicht mehr.
Nee, das hört man.
Aber also die Bremswirkung nach meinen Erfahrungen jetzt einfach und nach einigen Jahren jetzt auf der Scheibenbremse, die Bremswirkung und auch die Kraft, die dafür nötig ist, um im Nassen zu bremsen, ist auch erheblich geringer und die Bremswirkung erheblich größer.
Ja, wobei das auch wiederum, finde ich, einen Nachteil hat, wenn du jetzt wirklich vor irgendwas erschrickst im Regen und dann eine Notbremsung machen willst, da ist halt die Scheibenbremse, die packt halt unerbittlich zu und kann halt auch dazu führen, dass man dann mal wegrutscht. Also man muss da schon ein bisschen feinfühliger an die Bremse greifen und kann dann nicht wie so ein Ochse einfach zupacken. Ich würde auch immer die Scheibenbremse favorisieren gegenüber der Felgenbremse, gerade im Regen. Aber das ist ein Punkt, den man natürlich wissen sollte und bedenken muss.
Hängt natürlich auch vom Reifen ab und wie viel Aufstandsfläche der quasi auf dem Asphalt hat, wie viel Grip der entwickeln kann. Und da bedingt das eine auch ein bisschen das andere.
Ja, aber Reifen ist auch ein schönes Stichwort. Also da kann man ja auch im Regen, würde ich sagen, schon einiges rausholen. Also den Luftdruck mal so um 20-25% zu reduzieren, ist, glaube ich, nie verkehrt. Also da wäre jetzt das letzte Watt an Rollwiderstand für mich zumindest zweitrangig. Ich würde da immer auf Komfort und Grip gehen.
Es kommt natürlich darauf an, wenn du unterwegs von einem Schauer überrascht wirst, dann würde ich jetzt nicht anhalten und erstmal Luft ablassen. Mhm. Aber wenn man weiß, ich komme jetzt halt heute nicht drum herum, im Regen zu fahren und ich muss eventuell schon im Regen losfahren, zum Beispiel, weil es ein Event ist oder weil ich eben zur Arbeit fahren muss oder sowas, dass man da dann nicht, die 25 mm Reifen auf 8,5 Bar voll ballert. Mhm. Das ist dann schon sinnvoll.
Mhm. Es gibt ja auch spezielle Allwettermodelle. Hatten wir ja auch schon im Test einige Male, die dann einfach mehr Pannenschutz, mehr Grip auch bieten, teilweise auch mehr Laufleistung, weil klar, wenn man im Regen fährt, das ist ja nicht nur Wasser, was auf der Straße liegt, sondern es erhöht sich auch einfach die Wahrscheinlichkeit von Reifendefekten. Mhm. Und wenn ich da so verkühlt durch den Regen fahre, will ich jetzt auch nicht ständig anhalten und Schläuche wechseln müssen oder flicken müssen. Mhm. Also ich finde, jetzt für den Sommer, es regnet heute, da ziehe ich jetzt einen Allwetterreifen auf. Ich glaube, das ist ein bisschen too much.
Das würde wahrscheinlich keiner machen, aber
wenn man jetzt so von O bis O im Winter unterwegs ist, kann das schon Sinn machen, da eher so ein Allwetterreifen.
Ein robustes, ja, auf jeden Fall. Ein robustes Modell.
Und dann auch so breit, wie es am Rad möglich ist. Also bei Felgenbremse ist ja meistens doch 28 schon das Maximum. Manchmal geht's gar nicht mit 28ern, muss man sogar noch schmaler nehmen. Mhm. Bei Scheibenbremse hat man ja das Glück, dass man oft doch noch mal ein bisschen mehr Reifenfreiheit hat und dann durchaus mal 30, vielleicht auch 32 passen.
Ja.
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 Aber jetzt also ist die Frage, jetzt sind wir gut bekleidet, jetzt Material ist on point, jetzt sind wir unterwegs. Fahrverhalten, finde ich, ist auch immer so ein Punkt. Also man kann im Regen einfach nicht so fahren, wie man das im Trockenen tun würde. Und ein Fehler, den ich mal vor 3 Jahren, glaube ich, ist es her, schmerzlich gemacht habe, ich habe überhaupt nicht bedacht, wenn es wochenlang gar nicht geregnet hat, was damals im Sommer der Fall war, Und ich war unterwegs und dann fing es an zu regnen und ich bin in den ersten Kreisverkehr rein und habe den halt genommen wie immer und bin halt einfach volle Möhre mit dem Vorderrad weggerutscht, weil einfach dieses Öl, was da auf der Straße war,
Öl, Staub, Geschmier, alles
rausgekommen. Alles,
ja.
Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Das war wirklich wie, wenn du auf Eis wegrutscht. So hat sich das angefühlt. Hab mir jetzt zum Glück nichts Schlimmes getan, außer wie kleine Abschürfungen, ein paar blaue Flecke. Aber da ist mir so bewusst geworden, ja, du bist ja auch doof, weil das hat jetzt, glaube ich, 6 Wochen nicht geregnet und du fährst da in diesen Kreisverkehr rein, wie so ein Weltmeister. Ja, selber schuld.
Also ich hatte es mal, man lernt ja meistens durch Fehler. Ich hatte es mal, dass ich in einer Kurve, von der ich wusste, dass ich sie in der Geschwindigkeit fahren kann, da war aber ein Gullideckel, also die Oberfläche wechselte von Asphalt, wo der Grip gereicht hätte, zu halt einer Metalloberfläche und die hat halt mit der Schräglage nicht mehr so gut harmoniert und also man muss natürlich alles, was rund ums Thema Kurve ist, muss man halt mega vorsichtig sein. Also einmal, ob man überhaupt zu schnell ist, aber auch wie der Fahrbahnuntergrund halt eben ist und zum Beispiel dann Gullis oder sowas noch stärker meiden, weil man da halt einfach auch sehr schnell wegrutschen kann.
Ja, oder zumindest die Gullis nicht in dieser Schräglage nehmen, sondern dann halt mal das Rad gerade stellen.
Drüber fahren kann man, aber ja.
Also Fahrbahnmarkierungen sind ja auch so ein Ding oder auch Straßenbahnschienen. Das ist mir, glaube ich, bei einer meiner ersten Rennradfahrten, wo es mal ein bisschen nass war, bin ich auf einer Straßenbahnschiene weggerutscht und war eigentlich, das war ganz kurios, ich bin eigentlich schon gefallen und dann kam die zweite Schiene und hat mir den Gegenschlag versetzt und dadurch war ich wieder gerade. Also das muss ausgesehen haben, also zumindest in meiner Erinnerung war das so. Und seitdem habe ich vor Bahnschienen stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Das war so eines meiner ersten Rennraderlebnisse und ich mag einfach keine Bahnschienen und keine Bahnübergänge.
Ja, ich bin auch schon mal auf welchen weggerutscht, aber ja, das gehört dazu.
Gehört dazu, ja.
Ja, also ich glaube, das Fahrverhalten ist aber schon auch, also instinktiv macht man das, glaube ich, auch. Fährt man im Regen halt auch so ein bisschen vorsichtiger, weil es kommen ja viele Sachen auch zusammen, eben dieses ein bisschen schlechtere Sicht. Man sieht selber ja dann auch nochmal ein bisschen schlechter, vor allen Dingen Brillenträger oder wenn man auch, also ich meine, wir sind ja über Sonnenbrillen dann ja auch alle irgendwie Brillenträger, also dass man die dann wegmacht, aber dann spritzt es einem in die Augen rein. Also die Sichtverhältnisse sind allgemein irgendwie ein bisschen schwierig und dann fährt man ja nicht einfach weiter mit 35 irgendwo im Blindflug irgendwo hin. Also einfach anpassen an die Begebenheiten. Und was ja auch ein Aspekt ist, wir haben es ja eben von den Bremsen auch gehabt. Ja, der Bremsweg wird halt irgendwie einfach länger. Man muss halt auch schon antizipieren und noch stärker vorausschauend fahren. Und das gilt natürlich egal, ob man Felgenbremsen hat oder Disc.
Kennst du auch dieses Phänomen, weil du es gerade sagtest, so Brille und Beschlagen, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist, wenn es trocken ist, alle wollen immer im Windschatten fahren. Sobald es regnet, will jeder vorne fahren, weil man halt nicht den Mist von den anderen ins Gesicht bekommen möchte. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, ich finde aber auch, dass wenn man leicht versetzt fährt, kann man ja, also dann sieht man halt so ein bisschen beknackt aus, weil da nur eine Seite besprenkelt ist, also ein Arm zum Beispiel. Aber man kann ja meistens auch so fahren, dass man trotzdem noch den Windschatten mitnimmt, aber halt nicht das ganze Spritzwasser direkt ins Gesicht. Wobei da natürlich auch Grenzen gesetzt sind. Also die Gruppe kann ja jetzt nicht wie in Belgien irgendwie an der Windkante die ganze Straßenbreite für sich beanspruchen. Auch das geht nur, wenn man eigentlich vergleichsweise weit vorne fährt in der Gruppe. Also insofern, ja, es stimmt schon. Da wollen alle eher nach vorne als weit nach hinten.
Als nach hinten, ja. Wo ich auch immer echt, also was ich wirklich immer versuche zu vermeiden, macht man aber, glaube ich, auch jeder instinktiv, so tiefe Pfützen.
Wobei das ja auch irgendwie lustig sein kann, oder?
Ja, aber ich denke mir immer so, es hat einen Grund, warum sich das Wasser hier sammelt. Und ich weiß nicht, was da drunter ist. Und gibt ja auch dieses schöne YouTube-Video, wo irgendwie die Autos im Regen an der Ampel stehen und rechts fährt ein Radfahrer vorbei und denkt sich, oh, ich bin schlau und fahre durch die tiefe Pfütze. Und auf einmal taucht sein Vorderrad ab und er geht über den Lenker.
Gab es doch bei der Weltmeisterschaft 2020 in Harrogate beim Zeitfahren. Stimmt, 2020, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, aber da war auf jeden Fall
2019
schon. Da gab es doch auch, beim Zeitfahren waren doch relativ üble Bedingungen und da sind doch auch manche mit ihren Zeitfahrrädern dann in der Pfütze einfach umfunktioniert zur Windjammer.
Ja, aber gut, wenn du damit, weiß ich nicht, 55, 60 km/h in so eine Pfütze reinfährst, das bremst halt auch einfach wie Sau. Wenn du da nicht drauf vorbereitet bist und da so nur ganz locker flockig auf dem Aero-Aufleger liegst, ja. Kann man mal bei YouTube sich angucken. Ich glaube, es war das Junioren- oder das U23-Zeitfahren.
Ach, ich glaube, da reicht schon. Zeitfahren, Harrogate, Regen oder irgendwie so. Und dann kommt schon das Ergebnis. Ja, aber auf jeden Fall angepasste Fahrweise. Absolut notwendig. Jetzt kommen wir mal nach Hause, oder? Also wir haben jetzt jetzt lang genug im Regen gefahren, genau. jetzt kommt der Teil, der natürlich am nervigsten ist, weil anders als sonst kann man das Fahrrad nicht einfach in die Ecke stellen.
Leider. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, warum ich oft bei Regen dann sage, ach komm, scheiß drauf, ich gehe auf die Rolle oder ich mache Ruhetag oder was weiß ich.
Wobei aber, glaube ich, bei dir noch der Spezialfall ist, dass du halt nicht nur dann das Fahrrad pflegst, sondern dass du dann ja auch noch eine Wissenschaft draus machst. Also ich erinnere mich an eine andere Tour, die wir gemacht haben, wo wir in den Regen gekommen sind, wo wir dann anschließend im Hotel waren und der Holi und ich vergleichsweise zügig unsere Fahrräder eine solide, aber auch trotzdem irgendwie schnelle Katzenwäsche gemacht haben und du dann den Pinsel ausgepackt hast.
Ja, und erstmal Kettenreiniger aufgetragen und die Kette, die Zahnkränze, die Kassette, die Schaltröhrchen.
Alles einzeln, alles bis ins kleinste Detail. Ist es notwendig oder ist das dein Fetisch?
Ich muss natürlich jetzt sagen, dass das notwendig ist. Alles andere wäre Heuchlerei.
Und jetzt mal die objektive Antwort. Oder anders gefragt, warum machst du das? Warum machst du das in dieser Ausprägung? Oh,
das ist eine gute Frage. Mag einfach nicht mit einem dreckigen Rad fahren und ich liebe einfach dieses Gefühl von einem sauberen, smoothen Antrieb. Und wir hatten es ja schon bei Regen, da kommt ja nicht nur Wasser in die Kette, da kommt ja auch Dreck und Erde und Steinchen und was da alles auf der Straße liegt dazwischen. Und ich will einfach am nächsten Tag wieder dieses Gefühl von einer locker leicht laufenden Kette haben. Und so dieses, ich meine, du kannst es ja bezeugen, Der Antrieb sah danach zum einen astrein aus und zum anderen, es hat jetzt auch nicht ewig gedauert, oder? 5 bis 10 Minuten vielleicht?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Es war halt einfach nur so lustig, weil der Kontrast zwischen Holi und mir und deiner Radpflege so groß war.
Ja. Aber der Holi war...
Muss ja nicht negativ sein.
Ja. Der Holi war ein guter Kollege, der hat dann noch, weil es hat auch dann noch geregnet, als wir das unten im Hof gemacht haben, er hat mir noch den Regenschirm gehalten, hat gesagt, komm, dann hast du wenigstens beide Hände frei, um dein Rad zu putzen.
Wenn wir sagen, deine Variante ist quasi die Deluxe-Variante Sternchen Gold Extra Plus, was ist aber so das Minimum, was man unbedingt machen sollte, deiner Meinung nach?
Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich den Antrieb irgendwie trocken kriege. Also dann wirklich durch ein trockenes, möglichst sauberes Tuch die Kette durchziehen und dann auch so versuchen, die Kettenblätter, man sieht ja dann auch, da ist Wasser dran, da ist dieser Dreck dran, das einfach so ein bisschen runterzuwischen, dass da einfach, wenn du das Rad jetzt so in den Keller stellst oder in die Garage oder wo auch immer hin und du kommst halt 2 Tage später wieder, garantiere ich dir, dass du da halt Roststellen sehen wirst und ja, das
und wenn man
sieht
dann
nicht nur scheiße aus, das verschleißt halt auch.
Ich wollte gerade sagen, wenn man dann einfach weiterfährt und diese ganzen Steinchen und alles, was man dann in dem Antrieb drin hat, drin lässt, dann hat man ja die totale Reibung und auch den Materialverschleiß. Und da wird ja, einfach auch früher geht dann kaputt, als es eigentlich müsste.
Die Frage nur, die ich mir immer so stelle, wenn man jetzt nach Hause kommt nach der Regenfahrt, ich habe damals noch Grundwehrdienst gemacht und da hieß es so, nachdem man einen Tag draußen war, war immer die Reihenfolge erst die Waffe, dann die Ausrüstung, dann der Soldat. Heute mache ich das genau andersrum. Ich gehe erstmal schön duschen und erstmal raus aus den nassen Sachen und bloß keine Erkältung einfangen. Und also, okay, ich komme nach Hause und meistens mache ich dann im Keller schon mal so den trockenen Lappen, dass da schon mal das Wasser runter ist. Dann gehe ich quasi, mache ich mich selber wieder einigermaßen vorzeigbar. Und dann wird dann der Antrieb nochmal gereinigt, bevor ich zumindest das nächste Mal aufs Rad gehe.
Also bei mir ist es so, ich habe, als wir hier, ich habe früher, muss man sagen, in der Wohnung, als wir in der Wohnung gewohnt haben, habe ich immer das Fahrrad in der Wohnung gehabt, natürlich. Und die Regel von meiner Frau war, das Fahrrad kommt nur in die Wohnung, wenn es sauber ist. Und das heißt, ich musste dann immer sofort damit in die Badewanne, also das Fahrrad in die Badewanne, weil wir haben oben unterm Dach, also im zweiten Stock gewohnt und da konnte ich auch schlecht immer das ganze Zeug rauf und runter und draußen vor der Tür gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie das sauber zu machen. Deswegen habe ich es immer in der Badewanne gemacht. Und jetzt, als wir dann umgezogen sind, dann habe ich dafür gesorgt, dass wir vorne vorm Haus einen Wasserschlauch, einen Anschluss haben. Also keinen Hochdruckreiniger oder sowas, aber ich kann da halt einfach so das Fahrrad dann absprühen. Und das, muss ich sagen, mache ich schon auch sofort. Also bevor ich mich selber trocken lege, wenn das Fahrrad noch nass ist, dann stelle ich das dahin und sprühe den ganzen Dreck weg. Und dann gehe ich meistens einmal mit so Haushaltstüchern, dass ich es einmal trocken mache und dann stelle ich es rein, mache mich selber trocken, duschen und so weiter und so fort. Und dann kommt der Antrieb nochmal in aller Ruhe, das dann halt wirklich mit auch Kettenspray oder so auf den Lappen und dann die Kette durch diesen Lappen ziehen. Und je nachdem, wie viel Lust und Laune ich habe, auch die Kettenglieder einzeln dann nochmal machen und Schaltröllchen und so Späße. Den Pinsel, der so wie er bei dir dann noch zum Einsatz kommt, den gibt es bei mir jetzt tatsächlich nicht. Ich versuche, dass das immer in einem halbwegs erträglichen Rahmen bleibt, aber also das muss dann halt irgendwie schon sein, weil genau wie du sagst, also dieser Flugrost, der sich da wirklich ja sehr, sehr schnell bildet, der sieht nicht nur doof aus, sondern der verschleißt natürlich dann auch eben und also ist ja ein Anzeichen für Verschleiß und wenn da noch irgendwelche Steine oder so im Getriebe sind, umso mehr, das schmürgelt man ja sein Zeug halt auch einfach weg und kaputt.
Ja, und wie gesagt, du merkst es auch, wenn du das nächste Mal fahren gehst, dass einfach, du musst dir halt jeden Tritt, musst du dir dann erarbeiten, weil das halt überhaupt nicht sanft gleitet, die Kette auf den Ritzeln, sondern weil das halt wirklich dann so ein, ja, musst halt da dir einen abackern. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Also da mache ich lieber einmal schnell in 5 bis 10 Minuten das einigermaßen sauber. Aber da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, was so unsere Routine nach einer Regenfahrt angeht.
Was mich tierisch nervt, das Fahrrad ist ja nur das eine. Was mich immer tierisch nervt, ist dieses, weil den Antrieb, den macht man und das macht man dann eben 5 Minuten und dann ist das aber auch gut. Wenn die Schuhe so richtig, richtig nass geworden sind und das Wasser da drin stand, haben wir ja eben schon mal gesagt, dann ist es ja nicht mit, ich mache da einmal was mit und dann ist wieder gut, sondern dann ist man da ja den ganzen Nachmittag oder den ganzen nächsten Tag auch noch damit beschäftigt, immer wieder Zeitungspapier in die Schuhe rein, das alte vollgesogene wieder raus. Und das muss man ja teilweise echt 5 bis 6 Mal oder so, muss man das ja tauschen, bis die wieder trocken sind. Und das finde ich, unfassbar nervig.
Ja, das Schuhe, ja, ich mache auch mal so die Innensohle raus, die Verschlüsse möglichst weit auf und dann, wie du gerade gesagt hast, Zeitung reinstopfen. Ich habe da, das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich mir einmal in meinem Leben eine Bild gekauft habe. Und zwar war das bei einem Etappenrennen, was ich gefahren bin. Und wir hatten morgens eine Etappe und abends eine Etappe. Und morgens hat es halt geregnet und meine Schuhe waren ja klatschnass. Und ich bin einfach in den nächsten Supermarkt und habe mir die billigste Zeitung gekauft, die sie hatten. Was in dem Fall eine Bild war, die ich so wie sie war zerrissen habe und in meine Schuhe gestopft habe. Ich habe sie nicht 100%ig trocken gekriegt bis zum Abend, die Schuhe, aber es war ja einigermaßen okay, sie wieder anzuziehen. Aber es war kein schönes Gefühl. Ja.
Ja, aber das ist halt dieses Ständige. Also es reicht nicht einmal, sondern da muss man wirklich eigentlich ja grand am Anfang, wenn es wirklich pitchnass ist, dann machst du die Zeitung rein und dann kannst du eigentlich fast 10 bis 20 Minuten später schon die nächste Ladung machen. Also ja, das saugt sich ja innerhalb kürzester Zeit und dann werden die Intervalle größer, aber
ja. So an der Heizung oder so trocknen, ja, sollte man eigentlich nicht machen, weil gerade wenn es Leder ist oder woraus auch immer das Material besteht, das ist ja dann doch, ja, kann dann rissig werden. Also das versuche ich immer zu vermeiden. Ich stelle sie vielleicht so auf den Balkon. Mhm. Unser Balkon ist überdacht. Stelle ich sie irgendwo so ein bisschen, dass ein bisschen Luft rankommt, dass vielleicht auch ein bisschen in die Sonne, wenn die mittlerweile schon wieder draußen ist.
Mhm.
Aber Heizung oder Backofen, was manche dann irgendwie auch machen, sollte man
vielleicht neben die Pizza stellen, die man dann nach der Tour sich reinzieht.
Ja.
Ja, also das sind leider halt eben die Handgriffe, um die man nicht herumkommt, genauso wenig wie bei der Oberbekleidung quasi. Also das ist ja, die muss halt sofort in die Waschmaschine. Und da ist ja dann auch nochmal eine Sache, erschwerend kommt ja zum Beispiel dann noch dazu, wenn man zum Beispiel Gravel gefahren ist, wenn da halt nicht nur Nässe ist, sondern auch noch hochgespritzter Dreck und so weiter.
Mhm.
Hat man auf der Straße natürlich auch, aber nicht in dem Ausmaß wie beim Gravelfahren, wenn man die Sachen dann noch vorwaschen muss.
Das mache ich tatsächlich auch so nach einer Schlammfahrt, Gravel, dass ich dann die Sachen einmal so im Waschbecken ausspüle, weil ich will den Sand nicht in der Waschmaschine haben oder zumindest nicht so viel davon. Ganz vermeiden lässt sich's, glaube ich, nicht. Ja.
Ja, und so gesehen sind's schon, also Regen, man kommt nicht drum herum. Es bedeutet aber immer auch ein Mehr an Aufwand und ein Mehr an Zeit, das ja verloren geht oder aufgewendet werden muss.
Aber ich finde halt, wenn man sein Fahrrad liebt und seine Ausrüstung und man hat ja auch Geld dafür bezahlt, ja, will man es ja auch nicht runterrocken. Also da so ein bisschen Zeit und Liebe und Pflege zu investieren, spart halt echt Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Euro.
Und gibt es vielleicht auch irgendwelche faszinierenden Aspekte beim Regen? Also das ist jetzt so das Sammelsurium an eigentlich ist alles total furchtbar, der Podcast bisher, aber gibt es vielleicht auch Aspekte, die dir persönlich, wenn man mal über dieses, die Muskeln glänzen so schön, was ich eben gesagt habe, wenn man da mal drüber hinaus geht, was dir persönlich gefällt? Oder ist Regen immer doof?
Ich glaube, Regen ist so dieser klassische Typ 2 Spaß, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Natürlich fährt keiner gerne im Regen. Und trotzdem kann es irgendwie doch auch cool sein, gerade wenn man dann erstmal diese ersten 200 Meter überstanden hat und die Hose trieft und die Handschuhe und das Wasser läuft über die Brille.
Der Moment erreicht ist, an dem man sagt, ach komm.
jetzt kann ich auch ewig fahren. Ich finde, das hat so was von Elemente pur. Und Radfahren ist ja so dieses Draußensein, die Natur erleben, die Natur spüren. Und ich finde, da ist der Regen irgendwie auch eine Form davon, die einfach dazugehört und die man sicherlich auch vom Kopf her ein Stück weit dann akzeptieren muss. Ich glaube, Lance Armstrong hatte das auch mal in seinem Buch geschrieben, bei irgendeiner Königsetappe der Tour de France damals hat es auch in Strömen geregnet und er hat morgens die Vorhänge zurückgezogen und hat sich erstmal gefreut wie ein Schneekönig. Und dann haben ihn alle gefragt, hey, sag mal, hast du sie noch alle? Du musst doch auch im Regen fahren. Ja, aber ich weiß, die Hälfte der anderen Fahrer, die hat mental schon aufgegeben, wenn die das Wetter sehen. Und Eddie Merckx hat auch mal auf die Frage eines Reporters, was er vom Wetter heute hält, beim heutigen Rennen, hat er mal gesagt, ja, es ist für alle das Gleiche. Also es ist, glaube ich, wirklich auch die Frage, wie man damit umgeht.
Also ich weiß, früher, da hat mein Trainer immer gesagt, wenn du an den Regentagen fährst, kannst du mit dem guten Gefühl nach Hause kommen und sagen, die Kilometer haben die anderen heute nicht gefahren.
Mhm.
Ist natürlich das Problem, das war wirklich die Zeit vor Swift und Co. Es hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Also der Satz kann heute nicht mehr so dastehen, wie er damals vielleicht gegolten hat.
Mhm.
Aber ich finde, wenn man einen positiven Aspekt am Regen findet, Also was ich tatsächlich sehr, sehr toll finde, ist dieses Gefühl, wenn es regnet, aber auch so ein bisschen Sonnenschein hat und dann noch ein Regenbogen irgendwo da ist und man fährt halt irgendwo und gerade jetzt, wo es so viel geregnet hat in letzter Zeit, alles ist so richtig satt grün. Mhm. Ja, satt grün, Sonne, nass, Regen oder so, Regenbogen, das ist dann schon auch, das können auch schöne Rennradmomente einfach sein.
Ja. Gibt es so Momente oder Regensituationen, wo du gar nicht losfährst? Mir selber fällt da jetzt so das Gewitter zum Beispiel ein. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal vor 1-2 Jahren im Sommer wollte ich auch los, hatte mich schon fertig gemacht und wusste, ja, okay, es wird wohl regnen, aber gut, ziehst halt die Regenjacke an und wollte gerade zur Tür raus, als so der erste Blitz und dann auch der Donner runterkam. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, stopp, ab auf die Rolle. Also, weil da wird es dann einfach nicht mehr cool und nicht mehr episch, sondern einfach brandgefährlich.
Also ich glaube, Regen, der gefährlich ist, also auch Starkregen oder so, wenn es so richtig plattert und am besten irgendwie schon so am Übergang ist zum Hagel oder so, also wenn du so eine fiese, richtige Gewitterzelle irgendwo hast, ja, da hat man nichts draußen auf dem Fahrrad verloren, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Und das ist ja dann auch schon Typ 3, also Spaß 3 oder Spaß 4, also da ist ja schon jenseits von Gut und Böse.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht noch ein Tipp, so generell, den ich geben würde, hat auch was mit dem Regen zu tun, wenn ich zum Beispiel Lager schmiere, also ob das jetzt Tretlager ist oder Steuersatz. Ich mache da immer ein Fett rein, was so PTFE-Bestandteile enthält, was einfach nochmal wasserabweisender ist, weil wenn du da so ein ganz, ganz einfaches, dünnes Fett nur reinmachst, das ist halt nach 2-3 Regenfahrten rausgewaschen und dann, ja, schleift und knirscht da halt alles. Und wenn man da in ein hochwertiges Fett investiert, was ja auch nur unbedeutend mehr kostet, wenn man das jetzt mal in absoluten Euro beziffern würde, hat man einfach länger Freude am Rad und hält einfach besser und hält das Wasser länger draußen. Mhm. Also das wäre noch so ein Tipp zur Radpflege, vielleicht beim Regen. Und wenn man jetzt wirklich mal oft im Regen gefahren ist, hintereinander, dann auch wirklich mal Bremsbeläge checken, ob das jetzt Felge oder Disc ist. Man muss dann einfach die Wartungsintervalle kürzer halten, um nicht irgendwann gar nicht mehr bremsen oder fahren zu können.
Das ist eigentlich eine ganz spannende Überleitung, weil eines der nächsten Themen in einer der kommenden Folgen von Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast, wird sein, wie pflege ich mein Fahrrad, wie putze ich mein Fahrrad richtig, worauf muss ich achten, worauf muss ich achten, schon nach der normalen Tour. Da freuen wir uns drauf. Da wird es natürlich auch ein bisschen um Regen gehen, aber auch um sehr viel mehr.
Und die große Frage, die bei allen schwebt, geht es auch ohne Pinsel?
Das bin ich gespannt, was unser Werkstattchef, der da unser Gesprächspartner sein wird, was der dazu sagen wird zum Pinsel.
Ja, dann Moritz, würde ich sagen, geh mal wieder ins Trockene, oder?
Ja, unbedingt. Wir haben es nämlich hier während, das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, aber wir haben es hier, um in Stimmung zu kommen, jeweils in die Dusche gesetzt und immer die ganze Zeit Dauer betröpfelt, damit wir in die richtige Stimmung für diesen Podcast kommen.
Ja, alles für die Authentizität. wenn ihr Tipps habt oder auch Fragen oder Anregungen zum Fahren im Regen oder zum Fahren bei Sonnenschein oder bei welchem Wetter auch immer, dann freuen wir uns über eure Zuschriften unter podcast@roadbike.de. Und ja, uns gibt's auch als Magazin, das einmal im Monat erscheint. Das kann man sich am Kiosk kaufen. Das gibt's aber auch im Abo. Geht dazu einfach mal auf unsere Homepage bike-x.de. Da werdet ihr weitergeleitet und bekommt auch dort viele Tipps zur Radpflege, zur richtigen Bekleidung, Regenjackentests, Regenhosen. Haben wir eigentlich alles schon mal irgendwo gehabt. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr weitere Tipps und Anregungen zum Rennradfahren im Allgemeinen oder eben speziell im Regen braucht.
Und Mein persönliches Steckenpferd sind natürlich auch noch die sozialen Netzwerke. Da könnt ihr uns abonnieren bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter.
Genau. Dann bleibt trocken, bleibt sauber und euch immer eine gute Fahrt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.